Das erste Thema, was uns heute betrifft, ist das Thema Motivation. Und zwar die Frage, was hat euch hier zu dem Kurs geführt? Was ist euer persönliches Anliegen? Ich werde in meinen Vorträgen immer wieder auch auf die MBSR-Trainings, also Stressbewältigung durch Achtsamkeit, eingehen und versuchen, den Unterschied oder das, was beide Ansätze unterscheidet oder was im Buddhismus anders gesehen wird als in dem klassischen MBSR-Kurs, wenn man jetzt das MBSR als reine Stressbewältigung ansieht. In der Regel ist das Anliegen des Patienten, dass der Patient frei von seinen Symptomen werden möchte. Dazu funktionieren diese achtsamkeitsbasierten Techniken sehr gut. Das ist der Kontext des medizinischen Verfahrens MBSR und aller abgewandelten Formen davon. Das heißt, es ist eigentlich eine Art von Heilverfahren. Der Unterschied zum Buddhismus besteht jetzt darin, dass diese Motivation, ich möchte frei von meinem Leid werden und das ist dann alles, was ich möchte, dass im Buddhismus der Schritt weitergeht. Das heißt, die Perspektive darin besteht, dass es nicht nur um mein eigenes persönliches Leid geht. Das ist natürlich legitim, dass man sich überlegt, okay, ich will, dass es mir besser geht, dass die Motivation im Buddhismus noch einen Schritt weiter geht. Das heißt, dass man sich wünscht, dass ich frei von Leid werde, um allen anderen Wesen bei ihrer eigenen Entwicklung helfen zu können. Also der Unterschied besteht darin, mache ich es nur für mich, also für mein eigenes Wohlsein, oder habe ich den größeren Kontext, dass ich dadurch, dass ich an mir arbeite, einen positiven Beitrag für alle Wesen mache. Im Buddhismus geht man davon aus, dass so eine Veranstaltung einen Benefit kreiert. Und man kann den Verdienst, den wir hier als Gruppe gemeinsam erworben haben, den kann man widmen, und zwar zum Wohle von allen anderen Wesen. Die Standardformel lautet, mögen alle Lebewesen glücklich sein und die Ursachen des Glücks besitzen, mögen wir alle frei von Leid und dessen Ursachen sein, mögen wir niemals von wahrer leibhaftiger Freude getrennt sein, mögen wir frei von Vorlieben, Anhaften und Ablehnung im großen Gleichmut verweilen. Ich würde gerne nochmal bei der Lebensgeschichte des Buddha anfangen, beziehungsweise überhaupt bei der Frage, was ist eigentlich Buddhismus? Das Interessante ist ja, Buddhismus ist keine Selbstbenennung der Buddhisten oder des Buddha, sondern es ist eine Zuweisung von außen. Ist die Zuweisung dadurch entstanden, dass christliche Missionare im 12. und 13. Jahrhundert nach Tibet kamen und dort gesehen haben, dass die ganzen Tibeter sowas Ähnliches machen wie auch in der katholischen Kirche, das heißt sehr, sehr viel Verehrung, und es gibt sozusagen auch da einen Klerus. Also das, was die Leute aus der Perspektive der christlichen Missionare anbeten, das war also der Buddha, und daher kommt der Begriff des Buddhismus. Die Selbstbenennung des Buddha für seinen Lehransatz war Dharma. Dharma ist ein sehr vielschichtiger Begriff, der meint Wirklichkeit. Das heißt, der Buddha hat eigentlich nichts anderes beschrieben als das, wie er Wirklichkeit verstanden hat und wie er die Funktionsweise unseres eigenen Geistes verstanden hat. Der Buddha selbst ist eine historische Persönlichkeit. Die Lebensdaten unterschiedlich sind. Die einen setzen sein Lebensdatum im 5., 6. Jahrhundert an und die anderen im 5., 4. Jahrhundert. Da gibt es also unterschiedliche Diskussionen. Fakt ist, dass er der Sohn eines Rajas war. Im Westlichen würde man das so mit Fürst übersetzen. Das war eine kleine Adelsrepublik an der Grenze von Indien zum heutigen Nepal. Der gewählte Chef dieser Adelsoligarchie, müsste man heute wahrscheinlich sagen, also des Rates der Adligen, war der Vater vom Buddha. Interessant ist, dass die Ratsbeschlüsse in einem demokratischen Verfahren stattgefunden haben. Es gab keinen König, der bestimmt, wie die Sachen gemacht werden, sondern es war eine Ratsversammlung. Dieses basisdemokratische Prinzip hat der Buddha dann auch in seinem Orden, sprich in seiner Gemeinschaft seiner Anhänger, weiter durchgeführt. Viele heutigen Klöster sind immer noch sehr demokratisch organisiert. Sakya ist der Name, das Fürstengeschlecht. Deswegen wird manchmal der Buddha auch als Shakyamuni genannt. Shakya ist das Adelsgeschlecht und Muni ist der einsame Wandernde. Mit 28 Jahren hat er einen Sohn bekommen, Rahula. Seine Frau war Yasodhara und mit ihr hatte er den Sohn Rahula. Rahula war ein Jahr alt, als der Buddha mit 29 Jahren in die Hauslosigkeit gezogen ist. Zu diesem Bruch in seinem Leben gibt es eine sehr bekannte Geschichte, die Geschichte der vier Ausfahrten. dieser junge Mann wurde von seinem Vater mit allem möglichen Luxus vollgepumpt. Also es wurden ganz viele Tempel und ganz viele Paläste für ihn gebaut. Es wurden ganz viele Tänzerinnen für ihn organisiert. Der Vater wollte natürlich, dass sein Sohn der Nachfolger wird. Sein Sohn war aber auch neugierig, was ist eigentlich hinter den Palastmauern? Wie sieht die Welt außerhalb des Palastes aus? Er hat seinen Diener gefragt, können wir nicht mal rausfahren und mal schauen. Sie sind dann aus den Palastmauern hinausgefahren und sind einem kranken Menschen begegnet. Der Buddha hat das aus seinem luxuriösen Lebenskontext überhaupt nicht gekannt und hat dann seinen Diener gefragt, was ist denn mit dem los oder mit der los? Der Diener meinte dann, das ist Krankheit, etwas, was jeden Menschen irgendwann erwischt. Er ist dann wieder zurückgefahren und hat darüber nachgedacht. Und irgendwann war er wieder so neugierig, dass er wieder rausgegangen ist. Und hat er so eine Leichenfeier gesehen, wo ein Toter transportiert wurde. Seinen Diener hat er wieder gefragt, okay, und was mit dem los? Der Diener hat dann gesagt, da ist einer gestorben, das ist der Tod. Jeder Mensch wird irgendwann sterben. Das war wieder so ein Einschnitt in das Leben von Buddha. Und er hat wieder darüber nachgegrübelt. Bei der dritten Ausfahrt ist er dann einem Samana begegnet. Das war eine religiöse Bewegung zu der Zeit des Buddha, die darin bestand, dass Menschen ihr eigenes spirituelles Heil gesucht haben, indem sie die traditionelle Gesellschaft verlassen haben. Die Religion zu der Zeit des Buddha, das waren die Veden, also der Vorläufer zum Hinduismus. Und der Hinduismus zu seiner Zeit in den Veden war eine reine Opferreligion. Es gab eine Priesterkaste, die Brahmanen. Die Samana-Bewegung ist eigentlich durch das Bedürfnis von vielen Menschen entstanden, die selbst etwas zu ihrem spirituellen Heil beitragen wollten. Die haben ihre Familien verlassen und sind zu spirituellen Lehrern gegangen, haben sich das angehört, was sie zu sagen haben und haben gemeinsam Yoga praktiziert, Meditationsformen praktiziert, also all das, was man heute aus dem Hinduismus auch kennt. Das war eine große Bewegung. Also manche übersetzen Samana mit Asketen. Die andere Möglichkeit ist, mit Bettelmönch es zu übersetzen. Das sind aber beides westlich vorgeprägte Begriffe. Er hat wieder seinen Diener gefragt, was ist mit dem los? Und der Diener hat gesagt, das ist jemand, der widmet sein ganzes Leben seiner eigenen spirituellen Entwicklung. Und dann sind sie wieder in den Palast gefahren und der Buddha hat wieder drüber nachgedacht und hat dann für sich den Entschluss gefasst, dass er selbst sein eigenes spirituelles Heil sucht. Mit 29 Jahren ist er also aus seinem behüteten Wohlstand ausgebrochen, hat alles hinter sich gelassen, hat seine tollen Seidengewänder getauscht gegen irgendeine schäbige Robe. Deswegen nennt sich dieser Begriff auch Hauslosigkeit. Das heißt, er ist von seinem Haushältertum, also wenn man halt ein Haus besitzt und eine Familie und einen Job hat, ist er ausgestiegen in die Hauslosigkeit. Das ist so ein Begriff für man wird Mönch. Er hat dann bei verschiedenen Lehrern geübt, sind zwei Lehrer namentlich bekannt, zu denen er hingegangen ist, bei denen er so viel geübt hat, dass die ihn so als Nachfolger benannt haben, aber er für sich selbst entschieden hat, er ist noch nicht so weit oder er hat noch nicht wirklich das gefunden, was er finden wollte. So hat alle möglichen asketischen Praxen probiert. Also er hat irre gefastet, bis er grün geworden ist, weil er sich nur noch von irgendwelchen grünen Geschichten ernährt hat, also bis seine Haut grün geworden ist. Er hat so viel abgenommen, bis seine Wirbelsäule vorne durchgestoßen ist. All das hat aber irgendwie nicht so richtig funktioniert, bis er sich dann unter den Bodhi-Baum gesetzt hat. Hat sich an eine Situation mit seinem Vater erinnert, als er noch ein kleiner Junge war. Als er da auch mal unter einem Baum gesessen ist, einfach so. Und in dem Augenblick ist dann das passiert, was im Buddhismus Bodhi genannt wird. Und das heißt Erwachen. Von dem Verb Bodhi ist der Begriff Buddha abgeleitet. Das heißt also, der Buddha heißt nicht der Erleuchtete. Das ist eine Fehlinterpretation. Das hat also nichts mit Licht zu tun oder mit Glühbirne oder irgend sowas, sondern die wörtliche Übersetzung heißt der Erwachte. Wie man aus einem Traum aufwacht und die Realität so sieht, wie sie ist. Und da gibt es dann eine Geschichte, dass er unschlüssig war, was macht er denn jetzt? Für sich hat alle Rätsel, alle Fragen gelöst. In der indischen Kosmologie gibt es ganz, ganz viele Götter. Das war natürlich auch die Welt, in der Buddha gelebt hat. Einer dieser Götter hat gesehen, da ist jemand erleuchtet. Der will aber nicht unterrichten, der will nicht lehren. Ja, und das wäre natürlich sehr, sehr schade, weil die Götter können von dem, was der Buddha lehrt, profitieren und die Menschen können davon profitieren. Er hat den Buddha davon überzeugt, dass es sehr wohl Sinn macht, zu unterrichten. Die Perspektive des Buddha bestand ein bisschen darin, zu sagen, die Leute, die hier um mich herum sind, die sind alle so von ihrem Konsumdenken eingenommen, so von ihrem inneren Hass eingenommen. Das hat relativ wenig Sinn, denen irgendetwas über inneren Freiraum zu erzählen, weil die sind einfach auf einem ganz anderen Trip. Und dieser Gott hat ihm halt gesagt, nein, es gibt Einzelne, ganz wenige, die sind sehr wohl offen für die Lehren, was du unterrichten wirst. Das war dann der Anfang, dass der Buddha dann gesagt hat, okay, er probiert es. Er unterrichtet Menschen, die ihn fragen, und hat bis zu seinem 80. Lebensjahr, als er dann gestorben ist, die ganzen 45 Jahre ist er zu Fuß von Dorf zu Dorf gewandert und hat, wenn er eingeladen wurde und gefragt wurde zu irgendwelchen Themen, hat er also dann eine Lehrrede gehalten. Diese Lehrreden sind alle gesammelt worden. Es gibt eine vollständig erhaltene Sammlung sämtlicher Lehrreden. Das ist der Pali-Kanon. Man geht heutzutage davon aus, dass der Pali-Kanon der Lehre, die der historische Buddha gelehrt hat, am nächsten kommt. Der Pali-Kanon ist im ersten Jahrhundert ist er aufgeschrieben worden. Bis dahin ist er also immer mündlich rezitiert worden. Das heißt, die Mönche haben das auswendig gelernt. Das ist die Textstruktur des Pali-Kanons. Das heißt, es gibt viele Textstrukturen, die sind alle ganz gleich. Da ändert sich dann pro Absatz nur ein Wort. Und dann kommt der nächste, der ist wieder gleich und da ändert sich das nächste Wort. Und das ist so ein bisschen diese Textgattung des Pali-Kanons oder der Lehrreden. Man geht eigentlich davon aus, der Buddha hat nicht wörtlich so geredet, sondern das ist einfach dadurch entstanden, dass man es halt auswendig gelernt hat. Und das ist einfach die Struktur, wie man sich Texte besser merken kann. Und es gibt heute noch in Thailand und in Burma gibt es einzelne Mönche, die können riesige Teile des Pali-Kanons immer noch auswendig. Ab dem ersten Jahrhundert vor Christus ist er auf Palmblätter aufgeschrieben worden. Das, was im Pali-Kanon drin ist, ist die Basis für alle weiteren Entwicklungen.
Vierte Ausfahrt habe ich überhört oder ist was eigene?
Das ist eine gute Frage. Vielleicht habe ich hier was unterschlagen. Alter, habe ich alten Menschen gesagt? Okay, das war die vierte. Danke. Also ein alter Mensch, ein kranker Mensch, ein Toter. Und ein Samana, das waren die vier. Auch für uns das Thema Krankheit oder für manche ein Thema ist. Natürlich das Thema Tod für manche ein Thema ist. Und Alter ein Thema ist. Sind es wahrscheinlich einfach Menschheitsthemen, die uns anregen können, mal zu schauen, gibt es da nicht noch mehr als das, was wir bis jetzt gemacht haben. Und das Interessante ist auch, dass er aus dem Luxus kam. Und das ist eine sehr ähnliche Situation, wie wir auch hier haben. Wir leben ja auch in einem der reichsten Länder. Und die Frage ist nur, führt also Luxus wirklich zu Zufriedenheit, zur inneren Freiheit? Seine Erfahrung war die, es hat offensichtlich nicht so 100% hingehauen. Und wahrscheinlich der Grund, warum ihr hier sitzt, ist, dass der Luxus an sich auch nicht alles ist, was das Leben ausmacht. Ich möchte noch auf einen Punkt kurz eingehen. Es gibt nicht den Buddhismus an sich. Es gibt in vielen Ländern unterschiedliche buddhistische Strömungen, die jahrhundertelang isoliert für sich existiert haben und nie in der Lage waren, sich mit anderen buddhistischen Strömungen auseinanderzusetzen. Dieses Phänomen, dass jetzt in einer Stadt verschiedene buddhistische Traditionen Tür an Tür da sind, dieses Phänomen gibt es erst seit 30 Jahren. Das ist ganz, ganz neu, auch für buddhistische Richtungen. Einige fahren ja immer wieder nach Wien ins buddhistische Zentrum. Das ist europaweit eines der Pionierzentren gewesen, wo verschiedene buddhistische Richtungen Tür an Tür praktiziert haben. Wo es im ersten Stock einen Raum mit Theravada gab, im nächsten Raum gab es einen Da gibt es einen Raum Zen, ganz hinten gibt es einen tibetischen Raum. Im zweiten Stock gab es einen tibetischen Praxisraum. Und dadurch ist eine ganz neue Dimension von buddhistischem Dialog innerhalb des Buddhismus entstanden. Das ist ein vollkommen neues Phänomen. Dieses Phänomen hat in Asien in dieser Weise nicht so stattgefunden, wie das heute stattfindet, sondern es war immer regionaler. Das heißt, es gab im Kulturraum um Tibet herum gab es eine Richtung, die nennt sich heute fälschlicherweise tibetischer Buddhismus. Das ist eigentlich ein geografischer Begriff. Und der tibetische Buddhismus existiert aber nicht nur in Tibet, sondern in Nepal. Der existiert genauso in der Mongolei und der existiert genauso in Japan. Der Ursprungsbegriff ist Vajrayana. Da muss man mit den Begriffen aufpassen, was meint man eigentlich damit. Wir sind heute in der tollen Situation, dass wir die Möglichkeit haben, uns mit sämtlichen buddhistischen Richtungen zu beschäftigen und herauszufinden, was ist das Gemeinsame dieser verschiedenen Richtungen und was sind die Unterschiede. Und wie haben sich die Unterschiede auch entwickelt, geografisch bzw. zeitlich. Das ist eine Diskussion, die gibt es im Buddhismus erst seit den letzten 30 Jahren, weil vorher das Problem gar nicht aufgetaucht ist. Vorher hat man in seinem Tempel gesessen, man war der Einzige mit seiner eigenen Richtung Alles andere hat man in der Regel abgewertet. Die erste Lehrergeneration von asiatischen Lehrern, die nach in den Westen kam, da konnte man das noch live hören, also die Abwertungen den anderen buddhistischen Richtungen gegenüber. Das hat sich jetzt Gott sei Dank in den letzten 30 Jahren geändert. Im Buddhismus gibt es zwei Übertragungslinien. Es gibt einmal die textliche Übertragungslinie, das heißt, es gibt die Texte, die man studieren kann. Und dann gibt es dazu immer noch die mündliche Übertragungslinie. Das heißt, es gibt immer einen Lehrer, der diese Texte der Tradition gemäß interpretiert. Und das ist wichtig. Beide Aspekte gehören in der buddhistischen Tradition zusammen. Die sind nicht trennbar. Wahrscheinlich kommt man in eine schiefe Richtung, wenn man sich nur einen Text vornimmt und dann versucht, den Text aus sich selbst heraus zu verstehen, wenn man nicht die Interpretation des Lehrers hat. Also das heißt, der sagt, wie die und die Stelle zu verstehen ist, was damit eigentlich gemeint ist. Das heißt nicht, dass die Texte sehr, sehr kompliziert sind. Also es gibt natürlich buddhistische Texte, die sind sehr, sehr kompliziert und sehr viel mit Symbolik, wo man so die Symbolik erst entschlüsseln muss. Aber es gibt auch viele klare Texte und trotzdem gibt es dann immer bei der Übersetzung ein Problem. Und das können wir im Westen relativ gut nachvollziehen, indem wir uns die verschiedenen Übersetzungen anschauen. Und man merkt sofort, wenn es ein Übersetzer war, der selbst keine Ahnung von Meditation hatte und dann einen Text über Meditationserfahrungen übersetzt hat. Der hat das mit irgendwelchen Begriffen übersetzt, so wie er sich das hergeleitet hat. Das ist natürlich nicht dem Sinn des Textes entsprechend gewesen. Das ist wichtig zu wissen, wenn man mit buddhistischen Texten arbeitet, dass es immer noch einen Schlüssel gibt. Ein Schlüssel ist die mündliche Tradition. Das ist das Maßgebliche, zumindest aus buddhistischer Sicht. Der dritte Aspekt, der mir wichtig ist, ist, es ist immer eine Interpretation. Jeder buddhistische Lehrer interpretiert das, was er als Buddhismus hält, aus seiner eigenen persönlichen Sicht. Im Buddhismus, das ist auch anders als im MBSR, von der Lehrtradition ist es eine Überlieferung von Lehrer zu Schüler. Das heißt, jeder Schüler, der unterrichtet, muss von einem anerkannten Lehrer autorisiert sein, dass er unterrichten darf. Es reicht nicht, dass man irgendwie irgendwelche Seminare besucht hat und dann sagen kann, ja, ich habe hier 4 Seminare besucht und ich unterrichte jetzt Buddhismus. Der Ausbildungsgang im MBSR ist an sich dem westlichen universitären Modell entsprochen, weil Klinik von Jon Kabat-Zinn an der University of Massachusetts angesiedelt war. Und dort ging es halt darum, wenn man ursprünglich 3 Seminare besucht hat, dann hat man das Abschlusszertifikat bekommen. Und Jon Kabat-Zinn hat dann halt gesagt, okay, wenn du dich in der Lage fühlst, das zu unterrichten, dann kannst du das machen. Das war so der Ursprung. Und das ist im Kontext zum Buddhismus vollkommen anders. Im Buddhismus ist es so, dass man in der Regel einige Jahre mit einem Lehrer üben muss, dass der einen überhaupt dann auch autorisiert. Das sagt jetzt nicht aus, dass jeder autorisierte Lehrer auch ein guter Lehrer ist. Es sieht schon mal ganz viele andere aus. All das, was ich erzähle, ist nur meine Sicht. Das ist nicht Wahrheit, sondern es ist einfach Perspektive. Und man kann die Dinge auch von einer ganz anderen Seite sehen. Das, was im Westen als Buddhismus wahrgenommen wird, sprich dieser starke Fokus auf Meditation, in Asien ist das überhaupt nicht Thema. Buddhismus in Asien hat nichts mit Meditation zu tun. Meditieren tun die Mönche. Die sehen unter Buddhismus nochmal was ganz was anderes als wir. Also da gibt es einfach verschiedene Perspektiven.